Hanna ist heute mit den Werbeanstrengungen einer Markenikone vollkommen unzufrieden.
Ich finde sie relativ uninspirierend, unmagisch.
Thorstens Versuch, mit seiner Allgemeinbildung zu protzen, endet im Desaster, indem er Maggie Messer unkorrekt zitiert.
Erst das Essen, dann die Moral.
Markus hingegen kennt seinen Goethe und bringt sein Faustzitat sauber ins Ziel.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Ich würde gerne mit euch heute über das Unternehmen SheGlam sprechen. SheGlam wurde 2019 gegründet und ist Teil der recht umstrittenen ursprünglich chinesischen Shein-Gruppe, jetzt in Singapur angesiedelt, welche ja für Fast Fashion bekannt geworden ist. Wir haben schon mal darüber diskutiert. SheGlam verkauft im Gegensatz eben zur Mutter Shein nicht Fashion, sondern Kosmetik- und Beauty-Produkte und gehört mittlerweile zu den am schnellsten wachsenden Beauty-Brands weltweit. Was zeichnet das Unternehmen aus? Es lassen sich eigentlich drei Aspekte dort erkennen. Zum einen die Produktentwicklung, ähnlich wie Shein, setzt auch SheGlam auf ultraschnelle Entwicklungs- und Produktionszyklen, also das Sortiment orientiert sich sehr stark an Trends, auch häufig an Trends, die auf Social Media aufgegriffen werden und wird permanent um neue Produkte ergänzt. Vielfach basieren diese neuen Produkte auch auf Kundenumfragen. Also sie haben einen sehr starken Austausch mit ihren Kundinnen und Kunden. Die bestverkauften Produkte werden dann dauerhaft ins Sortiment aufgenommen und der Rest wird dann direkt wieder eingestellt. Also sehr stark im Wechsel das Sortiment. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist der Preis. Die Produkte gibt es zu recht erschwinglichen Preisen und damit ist die Marke vor allem bei jüngeren Konsumenten beliebt. Und das dritte ist das starke Social Media Marketing. Also genauso wie bei Shein setzt die Marke krass auf TikTok, arbeitet mit einer Vielzahl an Influencern zusammen, greift laufend Trends auf und ist damit auch recht erfolgreich. Ein Referenzwert wäre die Anzahl der Follower auf TikTok, 9,7 Millionen. Zum derzeitigen Stand im Vergleich zu L'Oreal, dort sind es 1,2 Millionen Fans. Als D2C-Unternehmen vertreibt SheGlam Produkte primär über die eigenen Online-Kanäle. Zunehmend wird aber der Vertrieb auch ausgeweitet auf den physischen Handel. Und hier hat sich jetzt eine neue Entwicklung ergeben in Deutschland. Ab Oktober wird SheGlam in den 1500 Filialen und im Online-Shop des Drogeriemarktes DM exklusiv in Deutschland verfügbar sein. Diese Nachricht wurde nicht nur positiv aufgenommen, sondern auch recht kontrovers diskutiert. Die Kritik hauptsächlich, SheGlam passe nicht zu der Unternehmenskultur von DM. Meine Frage jetzt an euch, wie ordnet ihr insgesamt diese Marke SheGlam ein und was haltet ihr von DMs Entscheidung, SheGlam ins Sortiment aufzunehmen?
Ich finde es ein ganz spannender Case, der unheimlich viele Facetten hat. Ich starte mal bei DM, weil mir das näher ist als SheGlam selber, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass DM sicherlich eine unheimlich starke Positionierung in Richtung Nachhaltigkeit und auch Verantwortungsbewusstsein hat, auch gegenüber Mitarbeitern und. Zugleich aber auch seit geraumer Zeit versucht, jüngere Kundengruppen vor allen Dingen auch im Bereich der Kosmetik zu erschließen. Sieht man ein bisschen an Sortiment online, beziehungsweise kann man auch nachvollziehen, wie die Preislage dort aussieht. Um sich dort dem Wettbewerb richtig abzugrenzen und auch wieder eine Differenzierung hinzubekommen und das vielleicht nicht nur über die Eigenmarken, ist SheGlam wahrscheinlich eine ganz gute Wahl, so auf den ersten Blick, wenn man sich die Zielgruppe anguckt. Ich glaube auch, dass die für SheGlam interessant sind von der Distribution in Deutschland, weil sie einfach wirklich einen großen Markt abdecken und sich da so ein paar Dinge ganz gut überschneiden. Die Schwäche des Ganzen wäre genau das, was diskutiert wird. Passt das zusammen mit DM? Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ob das mit der anthroposophischen Haltung der Gründer noch im Einklang steht, da wäre ich eher skeptisch.
Ich habe zwei Punkte. Der eine Punkt ist, wir haben hier ja eine Strategie dieser vom Ursprung zumindest her chinesischen Unternehmen, also Shein und Temu. Diese Strategie ist dadurch gekennzeichnet momentan, dass sie immer mehr lokalisieren. Also auch wenn wir uns jetzt die Entwicklung von Temu in der Schweiz ansehen oder auch in Deutschland, dann ist das genauso ein Schritt. Aus deren Sicht DM als Partner zu bekommen für SheGlam ist tatsächlich ein sehr, sehr großer. Denn nur noch mal zur Erinnerung, DM ist der größte Drogeriekonzern in Europa. Und damit selbstverständlich auch in Deutschland. Die haben über 4000 Filialen, 90.000 Mitarbeitende, ist schlichtweg die Nummer eins in diesem Markt. Was ja auch noch interessant ist, und aus der Ecke kam auch Kritik, dass DM der bevorzugte Partner für viele Kreatoren und Influencerinnen ist. Also die Hürde als Influencer und Creatorin zu sagen, ich arbeite mit DM zusammen, ist gering, gerade wegen dieses anthroposophischen Hintergrunds. Mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, ich würde behaupten, natürlich ohne es zu wissen, unter Götz Werner, dem Gründer von DM, gäbe es diese Kooperation nicht. Götz Werner und seine Partner haben immer gesagt, bei uns geht es um faire Arbeitsbedingungen im Einzelhandel und natürlich halten wir die Fahne der Nachhaltigkeit hoch. Was wir hier sehen, ist typisch. Der Geist des Gründers erodiert immer mehr. Jetzt sind wir in 2025. Götz Werner ist 2022 gestorben. Das ist so ein Schritt, den man im Sinne der Marke hätte nicht tun sollen. Denn wie man es dreht und wendet, SheGlam funktioniert letztendlich wie Shein und es steht schlichtweg für Fast Fashion und ist damit das Gegenteil von einer nachhaltigen Strategie.
Mir ging es ganz, ganz genauso. Ich habe mich auch in dem Moment gefragt, was würde Götz Werner dazu sagen, und ich nehme es eben exakt genauso war. Ich bin auch der Überzeugung, er wäre diesen Schritt nicht gegangen. Und dennoch sehe ich eben für beide Seiten die großen Vorteile. Also sicherlich ist es für SheGlam genau die richtige Strategie, diesen Weg zu gehen. Man hat es auch im Nahen Osten gesehen. Dort haben sie es in ähnlich aggressiver Art und Weise umgesetzt. Und hat sehr, sehr gut funktioniert, mit lokalen Handelspartnern zusammenzuarbeiten. Und das ist jetzt eben der zentrale Schritt, um in Europa auch Fuß zu fassen. Und bei DM beobachte ich das auch, dass vor allem Jüngere, für die ist ja DM immer mehr zu so einem Ort geworden, wo man auch recht viel Zeit verbringt, der ganz zentral ist. Das, was vielleicht früher das Shoppingcenter ist, ist heute der Drogeriemarkt. Und da fügen sich natürlich solche Brands wunderbar ein. Und ich verstehe auch den Punkt, dass man sagt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann landet diese Marke eben bei einem Wettbewerber. Das wird die ganz logische Konsequenz sein, weil ja dieser Schritt schon gegangen wurde von SheGlam. Und es war jetzt eben die Entscheidung, zu wem geht es. Dass das aber einen Einfluss auf die Marke hat, würde ich auch absolut sehen. Und da, finde ich, hilft es auch nicht zu sagen, SheGlam ist besser als Shein und die halten die Vorgaben besser ein und es werden Studien und Prüfungen und Tests gemacht von DM, ob das alles das Mindestmaß erfüllt. Das ist es eben. Es wird nur das Mindestmaß erfüllt und eben nicht das, was darüber hinaus passiert. Und das ist ja das, was DM schon in gewisser Art und Weise ausmacht, dass man sich nicht mit dem Mindestmaß zufrieden gibt, sondern darüber hinaus nachhaltig, menschlich, sozial, ethisch bewusst handelt. Und das ist schon meiner Meinung nach ein großes Stück, was man hier aufgibt.
DM war immer Taktgeber, jetzt rennen sie hinterher. So wie Bertolt Brecht es sagte, erst das Essen, dann die Moral. Hanna, ich glaube, du hast es richtig analysiert. Kurz, mittelfristig, aus einem rein ökonomischen Blickwinkel die richtige Entscheidung. Wenn man langfristig denkt, dann ist das tatsächlich ein tiefer Einschnitt und stellt vieles, was sich DM über Jahrzehnte aufgebaut hat, in Frage.
Ich möchte euch eigentlich gar nicht so stark widersprechen, aber möchte einen Punkt anfügen. Das Durchschnittsalter der Kunden bei Shein in Europa und der Kunden bei SheGlam und die Attraktivität dieses Sortiments, dieses Segments dann für DM. Wahrscheinlich gibt es die Vermutung, in den jüngeren Zielgruppen ist unsere Nachhaltigkeit und unsere anthroposophische Grundhaltung nicht unbedingt der relevante Faktor, der uns differenziert. Und damit vielleicht, ganz hypothetisch, ich kenne die Zahlen nicht, muss man sich dann schon fragen, ob man sich da nicht als Christoph Werner, der ja sein ältester Sohn ist von Götz Werner, der ja eigentlich aus derselben Ecke kommt, da doch schon ein paar Überlegungen hatte, die vielleicht nicht bei der Kernzielgruppe, auf die das Ganze zielt, unbedingt negativ wirkt, sondern eben negativ wirkt bei den älteren Zielgruppen beziehungsweise bei den Stakeholdern und bei denen, die drumherum im Ökosystem sich mit DM identifizieren. Und deswegen würde ich mal zuwarten, wie sich das Ganze abspielt und vielleicht dem Ganzen mal so eine Chance bis Weihnachten geben und dann gucken, wie groß der Alarm wirklich ist, der da entsteht oder auch nicht. Ob das dann wirklich der Marke so sehr schadet, werden wir sehen. Aber ich glaube, mit allen Argumenten, die ihr genannt habt, die sehe ich genauso. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass da irgendwas kocht, was vielleicht weniger lange kocht, als wir es uns vorstellen können.
Das teile ich absolut. Also ich fürchte auch, dass es sehr gut läuft und dass diese Kritik jetzt momentan auch in einer gewissen Nische relativ laut ist und vermutlich diese Produkte sehr gut funktionieren, weil sie ja auch in einer gewissen Art und Weise Spaß machen. Also wenn man sich diese Collabs anschaut, die SheGlam da macht mit Marken wie Harry Potter oder Willy Wonka, das sieht ja auch alles spannend aus und dann gibt es immer wieder was Neues. Und dann dieser Fokus auf Social Media, außer Frage, dass das nicht gut funktioniert und dass vielleicht auch einfach da wieder ein Umdenken stattfinden muss bei Marken hierzulande. Und das ist ja auch eine Debatte, die wir rund um Temu hatten. Also auch bei Temu habe ich gesagt, oder haben wir damals gesagt, ja, wir hoffen, dass es nicht funktioniert und es funktioniert weiterhin gut.
Temu funktioniert gut, ist aber nicht gut.
Ja.
Klar wissen die, was die da bei DM machen, ohne jede Frage. Ich denke aber trotzdem, das ist eben ein Schritt in die falsche Richtung. Es gibt ja Gründe dafür, dass DM der Marktführer in Europa ist. Mit so einem Schritt in genau diese Richtung grenzt man sich scheinbar vom Wettbewerb ab, aber im Kern sägt man an dem Ast, auf dem man sitzt, und wird immer gleichförmiger. Es ist ja nicht so, dass es keine starken Wettbewerber im Drogeriemarkt gibt. Man wird halt irgendwann ein ganz gewöhnlicher Drogeriemarkt sein. Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu können. Es geht um eine Werbekampagne von Coca-Cola oder präziser von Coca-Cola Euro-Pacific Partners und noch präziser um den Arm dieser Firma in Deutschland. Im vergangenen August hat Coca-Cola eine sehr aufmerksamkeitsstarke Kampagne in Deutschland geschaltet, in deren Mittelpunkt das Thema Made in Germany stand. Transportiert wurde das Ganze über echte Mitarbeitende von Coca-Cola, und zwar über 5 Mitarbeitende, die abgebildet wurden und die zitiert wurden, die einen Vornamen hatten, nämlich Daniel, Heike, Jana, Jesse und Mohammed. Und neben Made in Germany wurde herausgestrichen, dass Coca-Cola Made by Daniel, Made by Heike etc. ist. Es ging in dieser Kampagne vor allem darum, deutlich zu machen, dass Coca-Cola eine lokale, bedeutende Produktion in Deutschland an 13 Standorten hat mit 6.500 Mitarbeitenden. Es ging darum, zu zeigen, welchen Beitrag Coca-Cola für den Standort Deutschland leistet. Und es ging sogar darum, zu zeigen, dass Coca-Cola auch einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet. Die ganze Kampagne war crossmedial aufgesetzt, in meiner Wahrnehmung mit einem Schwerpunkt in der Out-of-Home-Kommunikation, aber natürlich auch begleitet über Social Media, insbesondere Meta, und natürlich vor allem auch durch eine sehr sorgfältig erarbeitete Landingpage, wo, sofern man in irgendeiner Form dann daran interessiert war, doch en Detail nachlesen konnte, was Coca-Cola alles in Deutschland tut. Meine Frage an euch jetzt: Warum macht Coca-Cola so etwas?
Als ich es gesehen habe, fand ich es spannend, weil es sich für mich so ein bisschen einreiht in so ein paar Kommunikationskonzepte, die wir auch schon hier diskutiert haben, zwar aus einer ganz anderen Ecke. Wir hatten schon mal mit Rolex debattiert, dass die auf einmal mit ihren Funktionalitäten anfangen und eigentlich stärker auf den Arbeitsmarkt schielen als auf den Endverbraucher. Und ich glaube, das haben wir auch hier. Und das ist eine Diskussion, die ich ganz spannend finde, weil wir können davon ausgehen, dass auch Coca-Cola nicht gerade ohne Fachkräfte klarkommt. Und zweitens Coca-Cola auch als amerikanischer Konzern sich vielleicht ein paar Gedanken macht, wie man sich gut differenzieren kann von Dingen, die sich über den Teich tun, um sich auch stärker zu regionalisieren und zu lokalisieren, sich also als Teil des deutschen Arbeitsökosystems zu definieren und auch zu zeigen, welchen Wertschöpfungsbeitrag man in Deutschland leistet. Und ich denke, das ist eine Kampagne, sowas werden wir in den nächsten Jahren häufiger sehen, dass Unternehmen versuchen, Talente, Mitarbeiter und Kunden gleichzeitig anzusprechen, weil viele sind halt gleichzeitig Kunden und dann Mitarbeiter oder auch ein Talent, was man ansprechen kann. Und ich denke, das darf man nicht ausblenden, was ich halt komisch finde, dass man es dann macht, wenn Deutschland Urlaub macht, also im August. Also das ist nicht gerade das Zeichen, dass man es wirklich ganz hoch hängt, sondern irgendwo parkt, wo man sagt, na, das haben wir jetzt gemacht, Gutes, und jetzt machen wir wieder hier eine Real Magic Kampagne oder sowas.
Ja, war halt gerade kein Sportereignis, was man irgendwie mitbewerben kann, ne? Muss ja auch seine Anlässe suchen, was man kommuniziert. Es gibt ja wilde Spekulationen um den Auslöser dieser Kampagne und den Grund, warum eben Coca-Cola diese Kampagne gestartet hat. Einer, der ja vielfach diskutiert wird, ist eben, dass US-Marken jetzt unter Druck geraten und deswegen eben es an der Zeit ist, Coca-Cola eben auch lokal zu verankern und da diese Bezüge aufzumachen. Und da sieht man ja schon ganz klare Entwicklungen auch in anderen europäischen Ländern. Wenn wir auf Dänemark schauen, sieht man ja, dass der Konsum von Coca-Cola tatsächlich runtergegangen ist. Und das sind vielleicht schon Auslöser, die dazu führen, dass man ja auch in Deutschland so eine Kampagne fährt. Trotzdem sind es meiner Meinung nach auch nur Spekulationen. Es kann aus meiner Sicht auch einfach eine Kampagne sein, die jetzt nun in diesem Sommermonat geplant wurde und ein Insight aufgreift, dass eben viele Menschen nicht wissen, wo produziert wird, dass man das eben kommunikativ aufgreift und eben auch auf diese Arbeitgebermarke setzt, so wie du es gesagt hast, Markus. Also ich würde jetzt nicht zu viel da reinlegen, dass es jetzt wirklich darum geht, dass die US-Marken den Bach runtergehen. Was mich dann aber schon noch stärker umtreibt, ist die Frage, kann das denn überhaupt klappen? Also, weil ich habe diese Kampagne selber gesehen und in mir hat es absolute Irritation ausgelöst. Warum jetzt dort mit diesem Namen, also es war natürlich angelehnt an die Share Coke-Kampagne, wo ja auch mit Namen gearbeitet wird, aber warum nun diese Motive überall in den deutschen Städten zu sehen sind, mir ist es am Hamburger Flughafen begegnet, noch absurder eigentlich, großflächig habe ich es da dort gesehen und für mich ist wirklich die Kampagne absolut ohne Magie und das ist ja das, was Coca-Cola immer will. Also ich finde sie relativ uninspirierend, unmagisch.
Ich bin da bei dir. Auf den ersten Blick hat mich das an die, wie ich finde, großartige Employer-Branding-Kampagne von DHL erinnert. Ich habe auch so gedacht, oh, wunderbar, warum sollen DHL-Mitarbeitende nicht in den Produktionsanlagen von Coca-Cola rumstehen? Gibt ja verschiedenste Logistiklösungen, die man da vielleicht braucht. Also das war genau mein erster Punkt. Also überhaupt kein Coca-Cola-Vibe in der ganzen Kommunikation. Der zweite Punkt für mich ist der, will man als Consumer tatsächlich wissen, dass Coca-Cola in Deutschland produziert wird? Weit über 100 Jahre war das ja schon immer Fakt. Also auch schon als Coca-Cola in den 20er Jahren nach Deutschland gekommen ist, wurde Coca-Cola ja hier von einem Franchise-Nehmer abgefüllt. Wir wissen natürlich, dass Coca-Cola weltweit so organisiert ist, dass sie große Franchise-Unternehmen haben, die Coca-Cola abfüllen, distribuieren etc. Es ist ja auch eine Merkwürdigkeit, dass Europa auf zwei dieser Unternehmen aufgeteilt wird. Der eine Teil bearbeitet UK und Teile Westeuropas, Australien und Asien. Das ist das Unternehmen, das auch für Deutschland zuständig ist. Ein anderes Unternehmen, interessanterweise Hauptsitz in der Schweiz, ist für den Rest Europas zuständig. Das ganze Marketing, Marke, Verpackung etc., das ist ja wieder ein eigenständiges Coca-Cola-Unternehmen. Also diese merkwürdige, also für Außenstehende merkwürdige Organisation jetzt hier nach vorne zu rücken, verstehe ich eigentlich nicht.
Aber umso mehr macht es doch Sinn zu sagen, wir müssen uns um die Arbeitsmärkte kümmern, weil wir hier untergehen. Und wenn du jetzt noch hinzunimmst, dass die Abfüllbetriebe, also die Franchise-Nehmer, sich auch noch drum kümmern müssen, ihre Talente zu bekommen oder die Mitarbeiter zu halten und die zu motivieren, umso mehr werden die Coca-Cola sagen, Kameraden, ihr müsst mal was für uns machen, ihr müsst uns mal helfen, weil so wie es momentan aussieht, gehen wir in dem ganzen Thema unter. Umso mehr macht diese Kampagne aus einer Innensicht Sinn, aber ich gebe dir da vollkommen recht, ob der Kunde jetzt weiß, dass das in Europa abgefüllt ist oder wo das herkommt, dürfte keine Rolle spielen, sonst hätte es Coca-Cola ja nicht gemacht. Sonst wären sie ja nicht auf diese Franchise-Geschichte gekommen und hätten die Logistikkosten damit zu senken können, indem sie nur den Sirup da durch die Welt schippern.
Wobei man auch drauf schauen muss, dass eben Coca-Cola Stellen gestrichen hat, Werke geschlossen hat. Also ich wage zu bezweifeln, dass das der einzige Grund ist, eben um Talente anzuziehen. Ich denke schon, dass es um den Konsumenten in dem Punkt geht und ich glaube auch, dass der Druck einfach größer wird. Also wenn wir auf Fritz Cola schauen, eine meiner absoluten Lieblingsmarken ja, also die werden auch mittlerweile größer und man hatte die eben lange Zeit als so kleinen Player abgetan und mittlerweile ist es halt schon auch eine ernstzunehmende Konkurrenz geworden und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in weiteren europäischen Ländern.
Ich sehe auch den Employer-Zugang, aber ich denke auch nicht, dass das der Fokus ist. Die zentrale Message ist doch, wir produzieren in Deutschland und sind stolz drauf. Da geht es um den Standort, da geht es auch um gesellschaftliche Fragestellungen und natürlich auch darum, dass man im Arbeitsmarkt respektierter Anbieter ist.
Wenn ihr mal bedenkt, wie McDonald's seit Jahren daran arbeitet, zu zeigen, dass sie ein deutsches Unternehmen sind, dass das deutsche Kartoffeln sind, Fleisch von deutschen Kühen und Hühnern. Und nicht zu vergessen, der große E-Commerce-Player Amazon ist momentan auch nicht gerade anders unterwegs, als zu versuchen zu zeigen, dass sie ein deutscher Arbeitgeber sind. Also da gibt es einige, die in die Richtung gehen. Aber ich gebe euch recht, ich glaube auch eher, dass das wirklich ein Thema ist, das an verschiedenen Stellen angreift. Ich sage das nur nochmal. Meine These ist, wir werden solche Kampagnen zwischen Mitarbeiteransprache und Endkundenansprache in nächster Zeit häufiger sehen, weil die beiden Gruppen sind zu eng verbunden. Wenn du mit einer Kantonalbank in der Schweiz sprichst, dann sagen die Mitarbeiter, Kunde, Kreditgeber, Kreditnehmer, Investor etc. Das sind immer dieselben Leute bei uns aus dem Kanton. Die sind halt in verschiedenen Lebensrollen unterwegs. Und wenn wir es nicht schaffen, die gemeinsam mit unserer Identität anzusprechen, dann laufen wir da ins Leere. Und genau sowas sehe ich hier auch. Nur hat eine Kantonalbank einen besseren Hintergrund bei dem Spiel. Aber ich würde das nicht unterschätzen, dass diese Märkte einfach immer mehr verschmelzen.
Und dennoch muss ich sagen, ist halt dieser Stretch so groß von dieser vorher sehr amerikanischen Kommunikation eben hin zu dieser sehr deutsch geprägten Kommunikation mit dem Made in Germany. Und ich finde, gerade wenn wir auf McDonald's schauen, auf dieses Beispiel schauen, wo das über Jahre gespielt wurde, wo das wahnsinnig konsequent gespielt wurde, braucht das einfach mehr als eine einmonatige Out-of-Home-Kampagne mit begleitenden Maßnahmen. Also das ist ein sehr weiter Weg, der zu gehen ist. Und ich bin gespannt, ob sich das durchsetzt, weil einfach Coca-Cola für mich der Inbegriff der US-amerikanischen Marken ist.
Der neue Roger Federer-Spot mit Schweiz Tourismus ist raus. Nur zur Erinnerung, das ist der fünfte Spot in einer Reihe, die begann mit Robert De Niro. Darauf folgte ein Spot mit Anna Hathaway, dann mit Trevor Noah und mit Mads Mikkelsen, die jeweils als Testimonials mit der Schweiz in Verbindung gebracht wurden und in der Schweiz zugegen waren und sich mit dem Zug verfahren haben zum Beispiel. Der neue Spot hat nun eingeladen Halle Berry als fünften Star mitzuwirken an den Schweiz-Tourismus-Spots. Der Spot heißt Beautiful Autumn. Halle Berry spielt dort drin und wundert sich selbst. Im Kern geht es in dem Spot darum, dass Halle Berry so begeistert ist von der Schweiz, dass sie ihren Auftritt in dem Spot möglichst lange hinauszögern will und deswegen so einiges an den Aufnahmen sabotiert, damit es noch einen Tag länger dauert, dass man noch ein bisschen mehr Käsefondue essen kann, dass man den Sonnenuntergang bewundern kann. Eine Grundidee dabei ist Saisonverlängerung durch den Fokus auf den Herbst, längere Aufenthalte nach nachhaltiges Reisen, bessere Verteilung der Gäste etc., so ein bisschen mit dem Travel-Better-Hintergrund, der da noch eine Rolle spielt. Aber insgesamt eigentlich eine Idee zu sagen, die Schweiz ist im Herbst so mirakulös schön, da kommt man nicht dran vorbei, länger da zu sein. Der Spot führt auch noch eine dritte Hauptperson ein, das muss man auch noch dazu sagen. Der Regisseur Mark Foster, bekannt von einem James-Bond-Film und anderen Filmen, der die Drehorte rund um den Vierwaldstätter See ausgewählt hat, äußert sich dann auch noch relativ vorsichtig, wie es dem Schweizer üblich ist, zum Umgang mit Halle Berry, dass sie doch ein großer Star wäre und dass man ganz vorsichtig sein müsste. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Der Spot ist 2 Minuten lang und hat eine unheimliche Rezeption wiederbekommen. In den sozialen Medien, auf LinkedIn und anderen Kanälen, ist auch wieder in die klassischen Printmedien und die digitalen Online-Posteen gelandet und hat es geschafft, wirklich wieder Aufmerksamkeit auch im Home-Turf zu generieren, wo der Spot ja eigentlich nicht wirken soll, sondern mehr dann im Ausland, in USA, England, Japan etc., in großen Quellmärkten, in denen sich die Schweiz bewegt. Ja, wie gefällt euch denn der Spot?
Ich finde den Spot wieder gelungen, gar keine Frage. Macht genau das, was die 4 anderen auch gemacht haben. Kombiniert den Markenbotschafter Roger Federer mit hochprominenten Menschen. Von daher natürlich ein Hingucker und zeigt wunderbarste Bilder von der wunderschönen Schweiz. Und dafür braucht man halt mal 2 Minuten. Ist ja schon eine Kürzung. Trevor Noah, das waren gut 4 Minuten. Und wenn ich mich recht entsinne, Anne Hathaway seinerzeit waren auch um die 3 Minuten. Diese Spots tun das, was sie sollen, stellen das Tourismusland Schweiz in spannender Form vor. Auch dieser 5. Und ich habe kurz gecheckt, immerhin jetzt schon bei 36 Millionen Views auf YouTube, also gut unterwegs, wie die anderen vorher ja auch.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde den Spot genauso wie die vorherigen Spots sehr gelungen und vor allem deswegen, weil sie ein starkes Gefühl rüberbringen. Also ich finde, wenn man es schaut, dann hat man eine starke Emotion oder Reaktion, die es auslöst und das wird dieser Spot eben bei vielen Menschen haben. Die Stärke liegt sicherlich auch darin, dass er für so viele verschiedene Märkte gleichermaßen funktioniert. Also das ist sicherlich einer der großen Vorteile. Und ich finde eben auch diese Integration jetzt noch von Mark Foster als Regisseur, sowohl vor als auch hinter der Kamera, sehr gelungen. Dementsprechend kann ich mich da nur dem positiven Votum von Thorsten anschließen.
Ich habe eigentlich, als ich den Spot gesehen habe, auch nicht gerade negative Vibes bekommen, sondern fand ihn eigentlich auch wirklich schön geschossen. Und Halle Berry fügt sich wunderbar ein mit ihrer Tollpatschigkeit und Käsefondue kann man kaum schlechter essen, als sie es getan hat und jedem Image eines Amerikaners auch nachkommen. Was ich spannend finde, ist, Thorsten, du hast es eben schon angesprochen und das ist eine Diskussion, die sich auf LinkedIn gerade abspielt unter den Profis. John Hegarty, Sir John Hegarty, einer der Gründer von Bartle, Bogle und Hegarty, ein extrem getriebener Mann in Sachen The Business of Creativity, diesen Spot erst in einem Post sehr lobt und dann sagt, Kinder, aber ihr seid einfach zu lang. ihr seid mit 2 Minuten einfach zu lang. Was man in 60 Sekunden nicht sagen kann, sollte man versuchen zu kürzen und auch dann die berühmten Zitate anbringen von Pascal. Ich kannte das von Goethe, entschuldige die Länge, ich hatte keine Zeit für Kürze. Oder Come in late and leave early von William Goldman anbringt, um zu sagen, wir verschwenden hier die Zeit unserer Zuseher. Also diese Aufmerksamkeitsspanne wird einfach hochstrapaziert. Er sagt, das Ding hätte man auch in 60 Sekunden erzählen können und der Impact wäre wahrscheinlich besser gewesen. Und das würde mich auch nochmal interessieren, ob ihr da den gleichen Schuh geht oder sagt, komm, die 2 Minuten sind gut investierte Zeit, das gefällt dem Sehenden, dem User auch.
Wer bin ich schon, Sir John Haggerty, zu widersprechen? Aber das mache ich hier. Und zwar, indem ich ihn selbst zitiere. Vor circa 3 Monaten hat er einen LinkedIn-Post geschrieben, wo es darum ging, dass TED Talks angekündigt hat, wir müssen dringend kürzer werden mit unseren Talks, weil die Aufmerksamkeitsspanne unserer Zuhörerinnen und Zuhörer würde sinken. Und dort hat Sir John Haggerty, und deswegen kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, geschrieben, ja, was soll denn das? Nicht seine Aufmerksamkeitsspanne würde sinken, seine Geduld mit langweiligen Inhalten würde zurückgehen. Und er zitiert dann MTV, die ja nun auch den langen Rocksong nicht gekillt hätten, indem er auf Bohemian Rhapsody von Queen verweist, Klammer auf, den Song haben die schon vor MTV geschrieben, Klammer zu, aber es war seine Argumentationslinie oder er weist darauf hin, dass die Menschen doch gerne binge-watchen, Netflix-Serien ohne Ende, es muss halt spannend sein. Also ich glaube eben nicht an seine Argumentation, die er jetzt hier so aufmacht, zumindest nicht in der Form, dass lang nur lang ist und nicht besser, sondern es geht schlicht darum, wenn man lang kommuniziert, dass man diese Zeit spannend füllt. Und ich finde, das gelingt Schweiz Tourismus in den 2 Minuten. Und zudem braucht es halt auch Zeit, um die Schweiz vorzustellen. Und die Aufgabe von Roger Federer und Halle Berry und Mark Forster, wie vorher auch von Anne Hathaway und Robert De Niro, war, ein Gerüst zu liefern, das spannend genug ist, dass man so viel Schweiz unterbringen kann, wie nur geht. Und ich finde, das ist ein Meisterwerk, was die Kollegen und Kollegin hier von Schweiz Tourismus und von Wirtz auf die Beine gestellt haben, zum 5. Mal.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe diesen Punkt mit der Länge der Spots ja auch schon mal angebracht, als wir über den Spot von Mont Blanc diskutiert haben und Wes Anderson eben, weil der lang war und ich schon auch diesen Moment kenne, genau aus Vorträgen oder vor allem Vorlesungen, man dann auch häufig die Reaktion eben bekommt, das ist viel zu lang und da geht es dann wirklich darum, das zu treffen eben und zu unterhalten und ich finde, das ist auch nochmal ein Punkt, den schön Jeremy Format eben unterstreicht, indem er sagt, wir stehlen die Zeit und wenn wir die Zeit stehlen mit der Werbung, müssen wir eben die Kundinnen und Kunden am besten möglich unterhalten. Und das macht dieser Spot, da stimme ich absolut zu. Das, was eben die Herausforderung trotzdem ist, ist mal initial diese Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und da liegt sicherlich die Kürze drin, also dass ich mit kürzeren Elementen die Informationsflut durchbreche und dann eben auch mit längeren Content-Formaten aufwarten kann, sobald dieses initiale Interesse geweckt wurde. Und ich finde, auch das ist in diesem Zusammenhang mit der Kampagne schön gelungen, in dem Sinne, dass Teaser vorab gezeigt wurden, dass über die privaten Instagram-Accounts der Promis kommuniziert wurde. Damit wurden ja initiale Punkte gesetzt, um dann eben die Menschen am Ende auf diesen 2 Minuten zu verweisen und zu leiten.
Ich schließe mich dir an, Thorsten. Es ist immer eine Frage, wie man da drauf guckt. Lego hat auch festgestellt, dass die Zeitspanne 30 Minuten maximal ist, die man mit Lego bauen kann. Und die spielen trotzdem 90 Minuten, die Kinder damit. Also irgendwie geht's, dass man die Leute bei der Stange hält. Und ich glaube, das ist hier auch gut gelungen. Ich glaube, die Diskussion sollte man aber immer mal wieder führen und sich fragen, sind wir nicht zu lang? Weil ich denke, es geht ganz schnell, dass du versuchst, was Episches zu machen. Und episch ist dann gleich lang und nicht episch vom Inhalt her. Und deswegen fand ich diesen Kommentar von John Haggerty, der den Spot übrigens sonst auch hervorragend finde. Er sagt einmal, der ist nur zu lang. Und dann sagt er, jetzt lehne ich mal wieder meinen Kopf aus dem Fenster. Und das macht er ja ganz gerne. Er provoziert ja damit. Und will damit Diskussionen anstoßen. Und weil es ihm um die Effektivität der Kommunikation, der Kreativität geht, finde ich den Einwurf schon ganz spannend.
Was ist besser, lang und spannend oder kurz und spannend? Weil ich denke, die Antwort ist wie immer sowohl als auch. Weil wir leben ja in einer Welt, wo du ohne größere Probleme den langen YouTube-Film produzieren kannst und auf YouTube stellst, diesen dann geschickt schneidest und ihn dann auch auf TikTok weiterverwenden kannst in viel kürzerer Form. Und darum geht es natürlich.
Der Mix ist eben absolut entscheidend. Und mir ist es in den letzten Wochen so häufig begegnet, dass mir wirklich gute Serien- und Filmformate als Cutdown bei TikTok eingespielt wurden und ich dann auf den Film verwiesen wurde. Und das ist ja genau das, was es ausmacht. Einmal die Aufmerksamkeit gewinnen und dann die Leute zum vollständigen Format rüberzuziehen.
Das war's für heute. Das D2C-Unternehmen SheGlam, Teil der Shein-Gruppe, bietet seine Lippenstifte, Nagellacke und Co. demnächst in den Regalen des deutschen Drogeriemarktgiganten DM an. Welchen Sinn macht diese Zusammenarbeit für beide Partner? Ist es markenstrategisch ein Fehler, wenn die von den Werten des bekennenden Anthroposophen Götz Werner durchdrungene Drogeriemarktkette mit einem aus dem Fast-Fashion-Umfeld stammenden Unternehmen kooperiert? Coca-Cola warb im August in Deutschland mit einer Kampagne, die Made in Germany in den Mittelpunkt rückte. Warum machten sie dies? Konnte diese Werbebotschaft glaubwürdig vermittelt werden? Zum fünften Mal ist Roger Federer zusammen mit einem weiteren Weltstar im Einsatz für Schweiz-Tourismus. Dieses Mal bestaunt in einem zweiminütigen Werbefilm Hollywood-Star Halle Berry die wunderschöne Schweiz. Sir John Haggerty findet den Spot zwar top, aber zu lang. Hat er recht oder irrt die Werbeikone ausnahmsweise einmal? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.
Der St. Galler Marketing Podcast.